Heute Morgen hat Bruder Eckhard zu Nieden das Thema Moses erste Sendung am Horeb und ich lese uns den Text aus 2. Mose 3, die Verse 1 bis 14. Mose aber weidete die Herde Jethro, seines Schwiegervaters, des Priesters von Midian. Und er trieb die Herde über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme, mitten aus einem Dornbusch. Und er sah hin, und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer, und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Und Mose sagte sich, ich will doch hinzutreten und dieses große Gesicht sehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er herzutrat, um zu sehen, da rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Er aber antwortete, hier bin ich. Und er sprach, tritt nicht näher heran, zieh deine Sandalen von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Dann sprach er, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Der Herr aber sprach, gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten und sein Geschrei wegen seiner Antreiber habe ich gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen. Darum bin ich herabgekommen, es aus der Gewalt der Ägypter zu erretten und es aus diesem Land hinauszuführen in ein gutes und geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt, an den Ort der Kananiter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Heviter und Jebusiter. Und nun siehe, das Geschrei der Söhne Israels ist vor mich gekommen, und ich habe auch die Bedrängnis gesehen, mit der die Ägypter sie quälen. Nun aber geh hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Söhne Israels, aus Ägypten herausführst. Mose aber antwortete Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Söhne Israels aus Ägypten herausführen sollte? Da sprach er, ich werde ja mit dir sein, und dies sei dir das Zeichen, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Mose aber antwortete Gott, siehe, wenn ich zu den Söhnen Israel komme und ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mich fragen, was ist sein Name, was soll ich dann zu ihnen sagen? Da sprach Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. Dann sprach er, so sollst du zu den Söhnen Israel sagen, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für diese Morgenstunde. Danken dir für dein Wort, das du an uns richtest. Danken dir, dass du der bist, der sich offenbart, der sich die Mühe macht, sich herabzuneigen zu uns Menschen, zu den Staubgeborenen, zu den Elenden, und sich selber mitzuteilen in Offenbarungen. Und so hast du es damals bei deinem Knecht Mose getan, in der Wüste Midian, am Dornbusch. Und noch viel mehr hast du es getan in deinem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus. Und wir danken dir, dass wir dich kennen dürfen. Wir danken dir, dass du auch dich uns offenbar gemacht hast. Und dass du ein Herr der Gnade und der Barmherzigkeit und der Liebe bist. Und dass diese deine Liebe sichtbar wurde am Kreuz auf Golgatha. Hab du von Herzen Dank, dass du so bist, wie du bist, ein gnädiger und ein barmherziger Herr. Und nun dank mir dir auch, dass du heute Morgen dein Wort an uns richten willst, Brot des Lebens brechen möchtest für unseren inneren Menschen, Speise für den Glaubensmenschen, dass wir gestärkt werden, dass wir neu ausgerichtet und auch korrigiert werden, wo es sein muss, und dass wir neu den Mut fassen, den Weg des Glaubens hin zum Ziel zu gehen. Herr Jesus, es geht dir entgegen. Und nun bitten wir dich auch, dass du unseren Bruder Eckhard zu Nieden segnest, dass du ihm ausrüstest, Vollmacht, Freimut und auch prophetische Rede gibst, die Herzen von dir her zu bewegen und zu treffen. Danke für jeden, der hier ist. Danke für diese Versammlung. Danke für dein gutes Geben. Amen.
Es ist ja eine ganz besondere Geschichte, die wir jetzt eben gelesen haben. Da offenbart sich Gott dem Mose und damit auch seinem Volk und überhaupt den Menschen auf eine ganz besondere Weise, wie wir es nur in wenigen Berichten in der Bibel finden. Man könnte eine ganze Bibelwoche über diesen Abschnitt halten und ich muss mich entschließen, für einen bestimmten Aspekt mich darauf beschränken. Und ich denke, weil es zwei Bibelarbeiten sind, die unter einem irgendwie zusammengefassten Thema stehen sollen, deswegen habe ich gedacht, ich mache das mal so. Moses erste Berufung und Sendung hier am Horeb, die wir gelesen haben, und morgen früh soll es dann um diese zweite Sendung gehen, als das Volk aus der ägyptischen Gefangenschaft befreit ist und wieder an den Berg Horeb kommt und Gott dann wieder zu Mose spricht und ihn wieder aussendet. Es besteht also ein innerer Zusammenhang zwischen diesen beiden Geschichten. Hier zunächst aber mal die erste Geschichte, wie Gott sich dem Mose als erstes offenbart. Ich glaube, wir können es das nicht deutlich genug machen, dass Gott ja sich ihm bis dahin überhaupt nicht offenbart hat. Er hat zwar zu ihm nämlich angeredet und ihm auch durch Wunder zu erkennen gegeben oder Wunder an ihm bewiesen, etwa indem er ihn bewahrt hat, als er da als Kind in dem kleinen Kästchen im Nil geschwommen ist und so, und als sie ihn dann auch verfolgen wollten, als er als Mörder verfolgt wurde von den Ägyptern, da hat ihn Gott wahrscheinlich bewahrt, aber er hat das nicht als ein Werk Gottes erkannt. Er hat das nicht gesehen, nicht verstanden als Werk Gottes. Gott war für ihn noch fremd. Wir müssen uns das mal vor Augen halten, als Gott sich ihm offenbart und sagt, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da muss er ihm das mit diesen Worten erst erklären, wer er eigentlich ist, was das für ein Gott ist. Es war ja 400 Jahre her, dass sie nach Ägypten gezogen waren. Also der letzte von diesen drei erwähnten Personen, Abraham, Isaak und Jakob, war 400 Jahre tot. Und seitdem hat es keine Offenbarung Gottes gegeben. Gott hatte nicht zu ihnen gesprochen, jedenfalls nicht in dieser deutlichen Weise, wie er zu den Erzvätern gesprochen hat und wie er nun zu Mose spricht. 400 Jahre Schweigen Gottes. Man stelle sich das mal vor, wenn Gott 400 Jahre zu uns nicht geredet hätte, was ist das für eine unheimlich lange Zeit, wenn er zum letzten Mal 1612 zu den Menschen geredet hätte. Das ist jetzt 400 Jahre her. Das war also 6 Jahre vor dem Ausbruch des 30-jährigen Krieges. Damals hat man sich noch gestritten, ob die Lehre von Kopernikus und Kepler, dass die Erde nicht um die Sonne kreist, sondern nicht die Sonne um die Erde kreist, sondern die Erde um die Sonne, ob das denn stimmt oder ob es nicht stimmt. Und die meisten glaubten nicht, dass es so stimmt, wie Kepler und Kopernikus gesagt haben. Also, urlange Zeit her. Und damals muss das noch viel mehr bedeutet haben, diese 400 Jahre, weil man ja damals nichts aufgeschrieben hat. Das ging alles nur als mündliche Tradition von Mensch zu Mensch weiter. Ich nehme an, Mose hat dieses Wort Sackgasse nicht gekannt, denn es gab wahrscheinlich sowas damals nicht. Da gab es ja noch keinen solchen Verkehr wie heute. Aber im Prinzip ist es sowas Ähnliches, wo sich der Mose drin befindet. Wir würden das heute als eine Sackgasse bezeichnen. Also da fährt man irgendwo rein und kommt nicht wieder raus. Man steht vor einer Mauer, es geht nicht weiter. Gut, rein äußerlich gesehen, Sackgasse kann man umdrehen oder rückwärts wieder rausfahren. Aber so wie dieses Wort sinnbildlich heute gebraucht wird in unserem Sprachgebrauch, heißt das ja, es gibt keinen Ausweg mehr, man weiß nicht mehr weiter. So ähnlich muss die Situation Moses damals gewesen sein. Und darum denke ich, wir können uns in seine Situation hineindenken, wenn wir in ähnlichen Sackgassen stecken. Vielleicht Arbeit verloren. Oder gut, die meisten von uns sind Senioren, da ist das vielleicht nicht mehr so tragisch. Aber vielleicht eine Krankheit nimmt uns alle Hoffnung. Oder es gibt Unfriede in der Familie mit den Kindern oder Enkeln oder was auch die Probleme sein mögen, aus denen wir nicht herauskommen. Wir sind irgendwie vor eine Wand gefahren und wissen nicht, wie es weitergehen soll. Bei Mose war das ein auffallender Absturz. Wenn man damals die Ägypter, die Israeliten oder die Hebräer, sagte man damals noch, gefragt hätte, wer könnte euch denn aus Ägypten herausführen? Wer könnte euch aus der Sklaverei befreien? Wahrscheinlich hätten die Leute erst mal gesagt, was heißt sie befreien? Das ist ja überhaupt völlig unmöglich. Aber wenn man gesagt hätte, ja, aber rein theoretisch, wer könnte es denn? Wenn es jemand könnte, ja, dann könnte es nur der Mose. Der Einzige, der gebildet ist, der am Hof des Pharao aufgewachsen ist, der vielleicht politische Korrespondenz geführt hat, der den Waffengebrauch geübt hat, der mit Pferden umgehen konnte. Alles Dinge, die den Israeliten in ihrer Sklaverei völlig fremd waren. Die haben ja nur sich mit dem Lehm beschäftigt, den sie da aus der Grube hoben und mit Stroh gemischt haben. Und dann haben sie die Stadt Ramses gebaut, ist übrigens historisch auch so nachweisbar. Keiner war gebildet genug, keiner kannte die politischen Verhältnisse richtig. Keiner hatte Führungsqualitäten, jedenfalls hatte niemand sie beweisen können. Aber dieser Mose, das war etwas Besonderes. Der war am Hof des Pharao aufgewachsen, als Ziehsohn der Tochter des Pharao und hatte Bildung genossen, der wusste Bescheid. Und nicht nur das, er war auch eine Führernatur. Er engagierte sich auch für seine Leute. Das sieht man daran, dass er eben diesen Mord begangen hatte an diesem Ägypter, der seinen Volksgenossen Unrecht getan hatte. Also wenn überhaupt irgendjemand etwas für das Volk hätte tun können, um es aus der Gefangenschaft zu befreien, dann dieser Mann, dieser Mose. Und vielleicht hat er das selber auch so erträumt. Vielleicht hat er sich sogar gesagt, wenn er überhaupt eine Vorstellung von Gott hatte in jener Zeit damals, vielleicht hat er sich gedacht, ja, Gott hat mich so ausgebildet, damit ich das machen kann. Und er war stolz darauf, ich kann das Volk aus der Gefangenschaft befreien oder zumindest für sein Recht sorgen. Und daraufhin hat er den Ägypter erschlagen und damit war alles vorbei. Da musste er fliehen. Das war so sein eigenes Wollen, das war so ein Empfinden, das war dieser Impuls. Ich muss etwas tun, um die Gerechtigkeit herzustellen für mein Volk. Aber es war eben sein eigenes Wollen und das war das Verkehrte. Er hat nicht im Auftrag Gottes gehandelt. Er hat so gehandelt, weil er es für richtig hielt und weil es so aus ihm herauskam, aus seinem impulsiven Wesen, aus seiner Begabung, aus seinem Können. Da musste er fliehen, ganz weit weg, nach Midian. Und nun beginnt unser Vers hier, unsere Geschichte hier mit dem Vers, der das so ganz deutlich unterstreicht. Mose aber hütete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg Horeb. Also der Mann, der glaubte, er wäre befähigt, das ganze Volk zu führen, der führte ein paar Schafe. Und der Mann, der glaubte, er hätte die Autorität, dass ihm alle gehorchen, der hat Mühe, dass ihm die Schafe gehorchen. Und das sind noch nicht mal seine eigenen, es sind die Schafe Jethro, seines Schwiegervaters. Vielleicht kann sich der eine oder andere vorstellen, wie das so ist, wenn man nur dadurch etwas ist, dass man jemanden geheiratet hat. Nicht wahr? Die Männer sind da manchmal ein bisschen stolz und sind da empfindlich. Aus dem Mose ist nur was geworden, wenn man das denn überhaupt so nennen will, dass er die Zippora geheiratet hat, die Tochter von diesem Jethro. Er von sich aus ist überhaupt nichts mehr. Gar nichts mehr ist da von diesen großen Fähigkeiten und Befähigungen, die er vorher gehabt hatte. Er treibt nur die Schafe seines Schwiegervaters, die ihm nicht mal gehören, als ein Mietling, würde man in der Sprache des Neuen Testamentes sagen, durch die Steppe. Ja, und dann noch schlimmer, über die Steppe hinaus, ich weiß nicht, ob damit noch angedeutet werden soll, das ist wirklich die letzte Provinz, das ist ganz da hinten, hinter der Wüste. Da ist nichts, da ist nur noch Staub und Steine und je und dann hier und da mal ein paar Helmchen, wo die Schafe was zu fressen kriegen. So treibt er sich da so mit dem Kleinvieh seines Schwiegervaters herum. Und das Ganze 40 Jahre lang. 40 Jahre! Wahrscheinlich hat er damals angenommen, dass er 80 Jahre lebt. Wir kennen ja diesen Psalm 90, wo Mose selber sagt, unser Leben wird 70 Jahre und wenn es hochkommt, sind es 80 Jahre. Also wenn das stimmt, was er da selber sagt, dann ist das Normale gewesen, dass er 80 Jahre geworden wäre, wenn es gut geht, wenn es hochkommt. Und dann hat er die ersten 40 Jahre, die kräftigen, die erfüllten 40 Jahre, wo man voller Jugend, voller Dynamik ist, voller Vitalität, die hat er da in Ägypten zugebracht, hat sich aufgebaut und geglaubt, nun kommt das große Ereignis, dass ich das nutzen kann, was ich gelernt habe, dass ich was aus mir machen kann und was aus meinem Volk machen kann. 40 Jahre. Und dann kommt dieser Absturz, dieses Verfahren in der Sackgasse. Und nun läuft er 40 Jahre, die zweite Hälfte seines Jahres, so wie er sich es vorstellt, in der Wüste herum, in der Steppe. Vielleicht kommt mancher von uns sich ja auch so vor, es ist irgendwie schief gelaufen. Ich hab vielleicht Chancen gehabt, Gott hat mir Gaben gegeben, Gott hat mir Aufträge gegeben, aber ich habe was Verkehrtes draus gemacht, ich habe nicht das gemacht, was Gott wollte und jetzt bin ich in der Sackgasse. Mose wusste noch nicht, dass diese 80 Jahre, die er nun war, nicht sein ganzes Leben war und dass es nicht in zwei Hälften geteilt war, sein Leben, eine dynamische, stolze erste Hälfte und eine elende zweite Hälfte als alter Mann in einen Umhang gehüllt, damit es nicht so heiß wird durch die Steppe und auf die Schafe des Schwiegervaters aufpasst. Das waren nicht die zwei Hälften, sondern das waren die ersten zwei Drittel seines Lebens. Er sollte noch 120 werden und der letzte Drittel, die letzten 40 Jahre, sollten erfüllt werden von dem Auftrag, den Gott ihm geben wollte. Und das geschieht hier. Wir lesen ja solche Geschichten nicht, weil das einfach nette Geschichten sind. Ich habe früher, als ich noch nicht gläubig war, gehört, man soll immer mal in der Bibel lesen. Dann habe ich gemeint, na gut, dann machst du das mal und habe das gelesen. Das fand ich auch ganz interessant, was da so alles geschildert war. Aber ich hatte überhaupt noch nicht begriffen, dass das etwas mit mir zu tun hat. Natürlich, die Geschichten im Alten Testament sind auch Geschichtsbücher des Volkes Israels, klar, wo man einfach Informationen weitergibt, so war das damals. Aber eben nicht nur. Das sind ja immer auch Geschichten, die etwas mit uns zu tun haben, mit denen Gott uns ansprechen will. Er hat ja diese Geschichten aufschreiben lassen, weil sie etwas bedeuten, weil sie von Bedeutung sind für unser Leben. Und sie sagen etwas über Gott natürlich, Gott, der zu allen Zeiten gleich ist, der gestern, heute und in Ewigkeit derselbe ist. Und weil er damals so gehandelt hat, kann er heute auch so handeln. Sein Wesen ändert sich nicht. Aber was sich auch nicht ändert, ist das Wesen der Menschen. Wir erkennen uns in diesen Gestalten wieder. Natürlich, wir sind kein Mose. Wir haben auch nicht denselben Auftrag wie er, ein Volk aus der Gefangenschaft zu führen. Wäre schön, wenn das der ein oder andere, oder hat das jemand schon mal erlebt? Wahrscheinlich nicht. Ne? Also das ist nicht unsere Aufgabe. Gott gibt jedem andere Aufgaben, uns im Allgemeinen kleinere, bescheidenere Aufgaben. Aber er gibt uns Aufgaben. Und wie das so abläuft, das können wir an dieser Geschichte des Mose sehen. Das ist also das Erste, dass Gott diesen Mose, der von ihm überhaupt keine Ahnung hat, oder vielleicht nur so eine schwache Überlieferung, man erzählte sich noch damals da, Abraham, Isaak und Jakob, das waren irgendwie so alte Geschichten, man war gar nicht mal sicher, ob das alles so stimmte oder ob sich im Laufe der Überlieferung von Mund zu Mund sich das nicht alles schon wieder geändert hatte. Dieser Gott zeigt sich ihm jetzt ganz persönlich. Er redet ganz persönlich zu ihm. Ich finde, da gibt es Parallelitäten zu manchem Erlebnis in meinem Leben. Wir erleben etwas, da passiert etwas Ungewöhnliches, so wie beim Mose hier. Er sieht da, da brennt ein Dornbusch. Na gut, das kommt mal vor, durch die große Hitze, vielleicht durch Blitzschlag, irgendetwas. Brennt ein Busch, aber er guckt eine Weile zu, dann müsste er längst verbrannt sein. Ist doch nur ein dürres Gestrüpp, das müsste doch innerhalb von 30 Sekunden spätestens zu Asche geworden sein. Und das passiert nicht, es brennt weiter. Und interessant, er geht da hin, will sich das näher ansehen. Gibt ja solche Erlebnisse in unserem Leben auch, dass wir irgendwie plötzlich mal merken, da passiert was Ungewöhnliches. Vielleicht haben wir einen Unfall gehabt und Gott zwingt uns, zur Stille zu kommen. Oder wir hätten fast einen Unfall gehabt und wir sind bewahrt worden und wir fangen an zu überlegen, ja, wie kam das, dass ich nicht verunfallt bin? Oder es trifft uns irgendeine Krankheit oder irgendein interessanter Mensch, von dem wir den lernen wir kennen, der uns irgendwie auf Dinge anspricht, die uns wichtig sind. Irgendetwas tritt in unser Leben hinein und es ist ungewöhnlich und wir werden still und fragen, ja, was ist denn das? Und dann merken wir, da redet Gott mit uns, so wie es bei Mose war. Er kommt näher und Gott sagt zu ihm, Mose, Mose, Moment, Moment, wer spricht denn da? Ja, ja, hier bin ich, was ist los? Tritt nicht herzu, der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Und wir merken, wenn wir solche Dinge erleben, irgendwie ist das heiliges Land. Wir kennen das nicht als Lokalität, die heilig ist, selbst Kirchen oder Gemeinschaftssäle müssen nicht unbedingt heilige Orte sein. Wir ziehen auch nicht mehr die Schuhe von den Füßen, im Gegenteil, wenn jemand in Strümpfen in die Kirche kommt, wird er wahrscheinlich schief angeguckt. Das sind alles Kulturfragen, nicht wahr? Aber dieses Empfinden, ich stehe hier auf heiligem Boden, hier spricht der ewige Gott zu mir, das kennen wir sicher. Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Wir wollen hinhören, wenn Gott sich uns auf irgendeine solche Weise zeigt. Stillstehen, die Schuhe ausziehen, bildlich gesprochen, uns bewusst machen, dass wir auf heiligem Land stehen, dass wir in der Gegenwart des heiligen Gottes stehen. Wer ist denn dieser Gott, den er nicht kennt? Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ja, diese alten Geschichten, da war doch was, dieser Abraham, der da aus Ur und Chaldäa kam und der da lange kein Kind hatte, obwohl Gott ihm das versprochen hat. Diese Geschichten waren ihm irgendwie bekannt, aber uralte Geschichten. So wie wir manchmal denken. Zwar sind die Geschichten, die wir von ihm kennen, nicht 400 Jahre her, aber wir sind ihm auch fremd oft. Wir haben das nicht so gegenwärtig, dass er da ist. Und dann redet Gott plötzlich und wir merken, er ist wirklich selber da. Es ist nicht nur die alte Geschichte, es ist nicht nur die Überlieferung von ihm, das, was wir wissen, was wir gehört haben, sondern er selber redet mit uns. Ich bin, der ich bin, sagt er nachher, oder ich werde sein, der ich sein werde. Die Fachleute, die Theologen, geben da verschiedene Deutungsmöglichkeiten, wie das übersetzt werden kann. Es ist klar, er ist der, der jetzt ist und der auch in Zukunft sein wird und der in der Vergangenheit war. In der Vergangenheit, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und ich bin, der ich jetzt bin und ich werde sein, der ich sein werde. Ich bin der, der gestern, heute und in Ewigkeit derselbe ist, zu allen Zeiten. Sie erinnern sich vielleicht, dass im Neuen Testament, im Matthäusevangelium, Jesus dieses Wort zitiert von dem, was Gott hier sagt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und zwar in dem Zusammenhang, als die Sadduzäer, die nicht glauben, dass es ein ewiges Leben gibt, ihn da auf die Probe stellen, diese Geschichte erzählen von der Frau, die 7 Männer hatte und so, wessen ist sie dann in der Ewigkeit und so. Und Jesus sagt, ihr habt ja keine Ahnung, ihr kennt die Schrift nicht. Und er sagt, ihr habt doch gelesen, dass da steht, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Gott aber ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. So sagt es Jesus. Das ist das Argument, das biblische Argument Jesu gegenüber den Sadduzäern, dass es ewiges Leben gibt. Gut, wir würden sagen, er hätte ja auch sagen können, also wenn Gott sagt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, das hätte ja auch bedeuten können, die damals gelebt haben. Damals war ich ihr Gott und heute bin ich nun dein Gott. So hätte man es auch deuten können. Jesus deutet es anders. Er sagt, Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Das heißt, auch Abraham, Isaak und Jakob leben. Und ich bin ein Gott der Lebenden. Es gibt dieses ewige Leben. Und ich bin der, der über allen Zeiten steht, der damals der Gott war und der heute noch der lebendige Gott ist und der es ewig sein wird. Ich bin, der ich bin. Das umschließt alles. Mose war ja gewohnt aus Ägypten, dass es so diese vielen Götter gibt. Man muss sich mal damit beschäftigen. Es ist hochinteressant. Ich habe auch mal eine Reise durch Ägypten gemacht. Da konnte man das alles so erklärt bekommen, dass es so die verschiedenen Götter für alle möglichen Zwecke gibt. Der eine ist für die Ernte zuständig, einer ist nur für den Nil zuständig, dass der auch richtig jedes Jahr seine Überschwemmung kriegt und ein anderer Gott ist wieder zuständig weiß nicht, für Bauchweh und Zahnschmerzen oder irgendwas. Und so, übrigens eine religiöse Tradition, die anscheinend offenbar in den Menschen so drinsteckt, dass man glaubt, irgendjemand wäre für alles zuständig, was sich dann in den Heiligen des Mittelalters widerspiegelt, wo man auch glaubt, es gibt für jedes Problemchen und jedes Thema einen Heiligen. Nein, Gott ist für alles zuständig. Ich bin, der ich bin. In ihm ist alles zusammengefasst. Er ist für alle Sorgen unseres Lebens, für alle Themen, mit denen wir je zu tun haben, für alles, was war und was ist und was kommen wird, zuständig. Er ist der ewige, heilige Gott, der Mächtige. Übrigens, dieses Wort von dem ewigen Leben, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, er ist ein Gott, nicht der Leute, die damals gelebt haben, jetzt aber tot sind, sondern der jetzt leben. Das ist auch interessant, dass Jesus auf diese Weise vom ewigen Leben, vom Leben im Himmel, in der Herrlichkeit Gottes spricht. Das Alte Testament spricht nämlich wenig oder fast nicht zunächst vom ewigen Leben. Das ist interessant, wenn man das mal nachforscht. Erst später, so bei Daniel, kommt das langsam ein bisschen deutlicher. Und erst im Neuen Testament ist es ganz klar, dass Jesus, der Auferstandene, uns das ewige Leben geben will. Deswegen waren die Sadduzäer gar nicht so blöd, dass sie gesagt haben, es gibt kein ewiges Leben. Die wollten das biblisch begründen und haben da keine Begründung gefunden. Sie haben nur nicht dieses Verständnis gehabt, dass Jesus ihnen erst die Augen öffnen musste dafür, was das bedeutet. Aber in dem Zusammenhang fand ich das immer interessant, dass vom ewigen Leben im Alten Testament sehr wenig die Rede ist, nur so ganz behutsam angedeutet, wo doch die Israeliten in Ägypten diesen Glauben an eine Ewigkeit dauernd gesehen haben. Wenn man heute nach Ägypten kommt, du siehst diese Pyramiden, die da stehen und was die einen Kult getrieben haben für ihre Pharaonen und andere hohe Beamte, dass die im ewigen Leben es gut hatten. Hat ihm alle möglichen Nahrung mitgegeben und Dienerinnen wurden noch geköpft und mitgeliefert und alles ins Grab und so, damit sie ja im ewigen Leben auch es gut haben. Was für Vorstellungen, natürlich verrückt, absurde Vorstellungen, würden wir heute sagen. Aber die glaubten an ein Leben jenseits des Todes. Und die Israeliten nicht, die da diesem Einfluss ausgesetzt waren die ganze Zeit. Jetzt würde ein Kritiker vielleicht sagen, na siehst du, es gibt das ja gar nicht, es steht ja nichts in der Bibel. Ich sehe das genau andersherum. Die Schreiber der Bibel haben in Gottes Auftrag durch seinen Geist geleitet nur das gesagt, was Gott gesagt haben wollte, was er ihnen offenbart hat. Und dass es ein ewiges Leben gibt, hat er zu dem Zeitpunkt noch nicht offenbart. Wahrscheinlich deshalb, weil es mit dem Kommen und Sterben und Auferstehen Jesu zu tun hatte, dass wir zu diesem ewigen Leben Zugang haben. Sie haben es nicht gehört von Gott, also haben sie es nicht geschrieben. Das scheint mir erst recht ein Beweis dafür zu sein, dass Gott hier die Hand im Spiel hatte, als dies alles in der Bibel aufgeschrieben wurde. Sie haben nur aufgeschrieben, was ihnen offenbart war. Sie haben nichts nach ihren Wünschen, so nach dem Motto, der Wunsch ist der Vater des Gedankens, nicht wahr? Wäre doch schön, wenn wir ewiges Leben hätten. Haben das dann gewollt und darum geglaubt und darum auch aufgeschrieben? Nein, eben nicht. Sie haben nur geschrieben, was Gott ihnen gesagt hat. Das ist hier ein Nebengedanke, aber ich denke in diesem Zusammenhang, weil Jesus dieses Wort zitiert, sicher auch nicht uninteressant. Gott begegnet also dem Mose und er begegnet uns, wenn wir ihm stillhalten, wenn wir auf ihn hören. Und nun gibt ihm Gott einen ganz neuen Blick. Sein Blick war bisher auf diese Schafe gerichtet, dass keines sich verläuft von den Tieren. Und die hatten ja damals noch keine Schäferhunde. Er musste also selber hinterher kraxeln, wenn ein Tier irgendwo in den Bergen verschwunden war. Und sein Blick war auf die wenigen Helmchen gerichtet, die es da irgendwo gab, die da gewachsen sind. War irgendwo eine grüne Fläche, wo er seine Schafe nach hinten treiben könnte. Das war so sein Alltag, nicht wahr? Tag für Tag, nur mit den Schafen, durch die Steppe trottend. Und nun auf einmal gibt ihm Gott einen riesigen, ungeheuren Auftrag. So eine gewaltige Aufgabe. Führe mein Volk aus Ägypten. Kann es nicht sein, dass wir manchmal auch so mit unserem Blick auf so den kleinen Dingen hängen bleiben und Gott will uns eigentlich etwas Größeres zeigen, einen größeren Auftrag geben, uns frei machen von diesem Denken, das so nur so um die Kleinigkeiten des Alltags kreist. Ich will Sie und mich natürlich auch nicht jetzt unnötig unter Druck setzen, wenn Gott uns den Auftrag nicht gibt, ist das gut so. Und ich will auch nicht sagen, dass die kleinen Dinge des Alltags unwichtig wären. Und ich will auch das akzeptieren, dass Menschen, die vielleicht im hohen Alter nicht mehr so die Kraft haben für irgendetwas anderes, Neues, Aufbruch, dass die froh sind, wenn sie ihren Alltag bewältigen. Sie verstehen mich da bitte richtig. Aber manchmal geraten wir gerade in Depression oder in Schwierigkeiten und in Glaubenszweifel auch, weil wir nur so die kleinen Dinge des Alltags sehen und nicht hören, ob Gott vielleicht mehr von uns will, ob er uns nicht reicher beschenken will, mit Aufträgen oder vielleicht mit Zusagen auch für uns. Wir wollen unseren Blick nicht so auf die kleinen Dinge nur gerichtet halten, sondern fragen, was hat er uns für Aufträge? An diesem selben Ort hier, am Berg Horeb, ist das später bei Elia auch so gewesen. Sie kennen sicher diese Geschichte, wo er in Zweifel kam und die Isabel wollte ihn umbringen, da ist er geflohen. Obwohl er so große Gotteserfahrung am Karmel gemacht hatte, kam er dahin und war völlig depressiv. Das ist unsere heutige Bezeichnung für so etwas. Damals hat man es nicht so genannt, aber es ist dasselbe. Ach Herr, keiner ist mit mir. Und deine Propheten sind alle mit dem Schwert erwürgt und keiner glaubt mehr so, wie es richtig wäre. Und ich bin da ganz allein. Und Gott sagt nicht, ach du armer Elia, ach was tust du mir so leid. Nein, er sagt, gehe hin und salbe den Hasael zum König und mach dies und mach jenes und salbe den Elisa zu deinem Nachfolger. Er gibt ihm einen Auftrag und dieser Auftrag lenkt seinen Blick weg von diesen Problemen, mit denen er da zu tun hat, von diesen kleinkarierten, depressiven Gedanken. Er lässt ihn nach oben gerichtet werden, diesen Blick, und da kommt er aus dieser Depression wieder heraus. Gott gibt dem Mose einen großen Auftrag. Aber so schnell geht das nicht, dass er aus seiner Verkrampfung herauskommt, aus seinem kleinkarierten Denken, ja, wo ist denn das letzte Schäfchen und so und dieses kleine Lämpchen, ob das auch durchkommt in dieser Trockenheit und all diesen Dinge, mit denen er sich so beschäftigt, da kommt er nicht so schnell heraus in dieses größere Denken, das Denken Gottes, das Denken an die Geschichte Gottes mit den Menschen und in diesem Fall speziell mit seinem Volk Israel. Ich kann Mose gut verstehen, dass er das nicht so einfach kann. Es war ja damals so ideale Voraussetzung gewesen, dass er der Führer des Volkes hätte werden können. Kein anderer so wie er. Und es hat nicht geklappt. Und jetzt ist es vorbei. Vorbei mit seinem Einfluss, vorbei mit seinem Mut, seinem Engagement, seiner Vitalität. Jetzt ist ein uralter Mann. Nur noch in der Steppe zu Hause. Wenn es damals nicht geklappt hat, wie soll es denn jetzt klappen? Und die Bedingungen viel schlechter sind. Der Unterschied ist der, damals wollte Mose es und jetzt will Gott es. Der Unterschied ist, er hat jetzt einen Auftrag, damals hatte er keinen. Und weil er einen Auftrag hat, deswegen kann es gelingen. Gott schickt ihn. Und wenn Gott einen Auftrag gibt, dann gibt er auch die Kraft dazu. Ich doch nicht, Herr, wer bin ich denn? Die kennen mich ja gar nicht mehr, wenn ich da hinkomme. Außerdem suchen sie mich als Mörder. Gut, das ist schon 40 Jahre her, aber Mord verjährt nicht. Die werden mir noch böse sein. Und wenn ich ihnen sage, wer sendet mich denn? Ja, dann werden sie fragen, ja, wer sende ich denn? Was soll ich denn dann sagen? Die kennen dich doch nicht, so wie ich dich bis jetzt nicht gekannt habe. Ich werde mit dir sein. Ich sende dich. Und wenn ich dich sende, dann liegt darin auch die Kraft, dass du das kannst, wozu du beauftragt bist. Ich bin mit dir. Wenn Gott spricht, dann geschieht's. Wenn er gebietet, so steht's da, heißt es in einem Psalm. In seinem Wort liegt die Kraft. Ich denke immer, vielleicht ein kleiner Nebengedanke, aber darf ich mal hier so einfügen. Ich denke immer, Gott macht ja manche geistlichen Dinge uns auch an leiblichen, sichtbaren deutlich, dass wir es besser verstehen können. Sie wissen ja vielleicht, dass die menschlichen Gene so aus 4 Buchstaben bestehen. Nicht wahr? Ich kann Ihnen aber das nicht genau sagen, aber das sind so Eiweißmoleküle, in denen alles gespeichert ist, was einen Menschen ausmacht. Es ist also eine Beschreibung, wie der Mensch werden soll. Aber es ist eben nicht nur eine Beschreibung, sondern in dieser in dieser Beschreibung, wenn wir einen Gegenstand beschreiben, eine Gebrauchsanweisung machen, dann muss da jemand da sein, der die Gebrauchsanweisung auch umsetzt, der es auch macht, der es nach dieser Beschreibung, nach dieser technischen Zeichnung oder was auch immer herstellt. Aber wenn Gott etwas sagt, wenn er mit diesen vier Buchstaben ein Wesen beschreibt, einen Menschen oder eben in der ganzen Biologie ist das so, dann liegt in dieser Beschreibung schon die Kraft drin, dass es auch wird. Also es muss nicht jemand anders noch kommen. Er hat die Kraft in diese vier Buchstaben, in diese Genetik hineingelegt, dass es wird. Ich nehme das als ein Bild für das geistliche Leben auch. Wenn Gott ein Wort sagt, dann liegt darin die Kraft, dass dieses Wort sich auch umsetzt, dass es auch wird. Wenn Gott zu dem Töchterlein des Jairus sagt, stehe auf, die war ja tot, die konnte das gar nicht hören. Normalerweise würde man sagen, gut, zu einem Kranken kann man sagen, steh auf, ja, dann steht er auf, wenn er kann, wenn er nicht kann, dann bleibt er liegen oder bemüht sich wenigstens. Aber die war ja tot und konnte nicht. Aber weil Jesus dieses Wort sagt und in seinem Wort liegt die Kraft, darum kann die aufstehen und ist wieder lebendig. Oder wenn er zu dem 38-jährigen Kranken, der sich nicht bewegen konnte, der so steif war, dass er nicht mal in das Wasser konnte, was ihn heilen sollte, wenn er sagte, steh auf, dann steht er eben auf, dann kann er es. Wenn Gott etwas sagt, dann liegt in seinem Wort die Kraft. Er hat am Anfang der Welt nur gesagt, es werde und es wurde auch. Und so ist es, wenn er uns einen Auftrag gibt, dann dürfen wir vertrauen, dass seine Kraft es gelingen lässt. Es geht nicht um unsere Kraft, es geht um seine Kraft. Und dann geht er. Ja, aber kann ich das denn überhaupt? Und er fragt zurück. Und Gott sagt zu ihm, ich will mit dir sein. Er nimmt die Sorge des Mose ernst. Das haben wir jetzt nicht gelesen. Ich wollte das auch nicht, dass es zu lang wird, wenn wir das da lesen. Aber Sie kennen die Geschichte wahrscheinlich. Da kommt dieses Zeichen mit dem Stab und der Schlange. In Kapitel 4 wird das erzählt. Also wenn ich ja dahin komme zum Pharao und auch zu meinen Volksgenossen und sage, ich bin gesandt von Gott, ja, die glauben mir doch nicht. Wie soll das denn gehen? Und Gott nimmt seine Sorgen ernst und sagt ihm, ich gebe dir ein Wunder, das du tun kannst, dann glauben sie dir. Dann nimmt er den Stab und wirft ihn dann weg und es wird zur Schlange und er nimmt die Schlange wieder und es wird wieder zum Stab. Sie kennen die Geschichte und das tut er später mit Pharao auch. Solche Wunder kann Gott manchmal tun, um zu unterstreichen, dass wirklich er es ist, der seinen Boten hier sendet. Er tut das nicht oft, wissen wir aus unseren Erfahrungen unseres Lebens, er tut das nicht oft, aber manchmal geschieht das mit solchen Wundern. Wenn heute solche Berichte kommen, dann sind sie meist so aus der Mission, wo Menschen so gar keine religiöse oder christliche Tradition haben. Manchmal gebraucht Gott solche Zeichen, um deutlich zu machen, dass es seine Autorität ist, die hinter diesen Boten steht. Aber nicht sehr oft. Jesus hatte ein paar solcher Zeichen ja getan, bewusst mit dem Zusatz, hat er gesagt, wenn ihr schon nicht um meine Worte willen glaubt, dann glaubt doch wenigstens um der Zeichen willen, die ich getan habe. Aber sie haben dann eben doch nicht geglaubt. Nur einige wenige haben das getan, dass mal jemand kam zu ihm. Keiner kann solche Zeichen tun, wie du sie tust, es sei denn Gott mit ihm. Also das ist so eine zwiespältige Sache. Solche Zeichen lässt Gott nicht oft geschehen, aber manchmal, und wenn er sie geschehen lässt, glaubt nicht jeder auf die Zeichen hin. Aber in diesem Fall hilft es auch dem Mose. Und wir wissen ja, der Pharao hat ja auch nicht auf dieses Zeichen hin geglaubt, denn er ließ da seine Zauberer kommen, die machten sowas Ähnliches nach. Also das ist nicht die letzte Autorität, solch ein Wunder. Aber es soll dem Mose helfen, dass er nicht so voller Sorge ist, dass Gott mit ihm ist. Und dann hat er wieder neue Bedenken, der Mose sagt, ja, aber ich kann nicht reden, das weißt du doch. Ich weiß nicht, was das für ein Problem war. Hat er gestottert oder hat er zu eine leise Stimme oder hat er genuschelt oder gelispelt oder was? Also keine Ahnung. Aber es war klar, er konnte nicht öffentlich reden. Also da hätte keiner sich auf sein Wort verlassen, hätte ihm zugehört. Gott sagt, ich habe doch den Mund gemacht. Wenn du nicht reden kannst, wenn du bei deinem Mund irgendeine Behinderung hast, dann ist das von mir. Also wenn ich dir dann den Auftrag gebe, für mich aufzutreten und zu reden, dann ist das meine Sache, ob dir die Leute glauben oder nicht, ob sie dich verstehen oder nicht. Na gut, um dir zu helfen, gebe ich dir den Aaron zur Seite, deinen Bruder, der kann reden. Gott hätte es auch anders machen können, aber er hilft ihm. Er stellt ihm den Aaron zur Seite. Und ich finde das auch so schön, wenn Gott sagt, ich habe den Mund gemacht, ich bin's doch, der alles gemacht hat. Ja, dann hätte er ja ihm auch diese Behinderung nehmen können. Hätte er ja auch machen können, dass der Mose jetzt plötzlich wunderbar groß reden kann. Warum macht er das nicht? Warum gibt er ihm den Aaron? Da muss ja der Mose erst dem Aaron alles sagen und er muss dann für ihn reden. Was sagen denn die Leute? Er kann ja selber nicht. Was ist denn das für ein Führer unseres Volkes, der nicht mal für uns reden kann? So funktioniert es doch nicht. Die Führer des Volkes, die müssen doch eine Redegabe haben. Die müssen die alle befeuern können. Die müssen sie begeistert mitreißen können. Nein, er lässt den Aaron für ihn sprechen, als Hilfe für Mose. Aber sicher auch insofern als Hilfe, als er ihm damit einen zur Seite stellt, dass der Mose sich nicht alleine fühlt, dass er weiß, mein Bruder ist da, der ist sogar älter als der Mose. Mein Bruder ist da und hilft mir. Ob das nicht auch eine Lehre für uns ist, dass wir nicht alle Gaben selber haben müssen, wenn Gott uns Aufträge gibt, sondern dass er auch manche Gaben, die dafür nötig sind, anderen gibt, Brüdern und Schwestern, die mit uns zusammenwirken sollen am Reich Gottes. Das ist der Sinn. Es heißt hier im Vers 12, er sprach, ich will mit dir sein und das soll das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werde dir Gott opfern auf diesem Berge. Ich habe immer gedacht, wenn ich diesen Vers gelesen habe, das kann doch eigentlich für den Mose keine große Hilfe gewesen sein. Er will ja ein Zeichen haben, das ihm jetzt Mut gibt. Und nachher gibt es Gott ja auch mit dem Aaron und dem Sache mit dem Stab und der Schlange. Aber dieses hier, was am Anfang kommt, das ist doch keine Hilfe für ihn, wenn Gott ihm sagt, nachher, wenn alles passiert ist, wenn ihr als Volk befreit seid, dann werdet ihr wieder hierher kommen an diesen Berg und dann wird das der Beweis dafür sein, dass ich mit dir war. Ja, wird der Mose gesagt haben, dann brauche ich den Beweis nicht mehr, dann warst du ja mit mir. Ich brauche jetzt den Beweis, dass du mit mir gehst. Ich glaube, das zeigt uns einen wichtigen Aspekt auch unseres Glaubens, dass wir manchmal nicht den Beweis jetzt schon haben. Aber dass uns Gott sagt, du wirst ihn haben, den Beweis. Es wird einmal dazu kommen. Ich werde ihm noch danken in Zukunft, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Es wird einmal im Rückblick erkennbar sein, dass Gott mit mir war. Jetzt weiß ich es noch nicht mit letzter Sicherheit. Jetzt gehe ich vielleicht zitternd an meine Aufgabe, die Gott mir gestellt hat. Aber ich darf es wissen, weil er es mir zusagt, dieses Zittern wird aufhören. Diese Freude wird da sein, er hat den Beweis geliefert, aber hinterher. Jetzt ist der Beweis noch nicht da, aber mein Vertrauen ist gefragt. Mein Vertrauen darauf, dass er wirklich mit mir geht. Er geht mit uns. Er gibt uns alles, was wir brauchen. Wenn das hier so Gott so seinen Namen darstellt, ich bin, der ich bin, ich werde sein, der ich sein werde, dann erinnert das ja ganz bewusst auch sicher an diese Ich-Bin-Worte Jesu. Ich habe mir das so sagen lassen, ich bin da auch nicht so ein Kenner des Griechischen, dass man damals in dem Aramäischen, der Sprache Jesu, das Ich weglassen konnte. Also wie wir es heute bei einem Telegramm etwa sagen, bin angekommen oder so, da weiß jeder, eigentlich gehört da noch ein Ich hin. Aber es ist eben auch der Sinn so erkennbar. Damals war das noch mehr üblich, da wurde das Ich wohl meistens weggelassen. Jesus aber setzt diesen Ich-Bin-Worten noch ein Ich voran. Also wenn er wörtlich übersetzt sagt, ich bin das Licht der Welt, dann heißt es in der damaligen Sprache, ich bin das Licht der Welt. Also eine besondere Betonung des Ich. Und das bezieht sich ganz sicher auf diese Vorstellung Gottes. Ich bin, der ich bin. Der damals dem Mose am Horeb sich offenbart hat, ich bin, der ist jetzt als Mensch zu uns gekommen. Der, den man damals nicht ansehen konnte, den kann man jetzt ansehen. Der ist nicht als Heiliger, unerkennbarer, unnahbarer, ewig Allmächtiger zu uns gekommen, den man nicht anschauen kann, sondern wir können ihn ansehen. Er ist ein Mensch geworden. Ich bin alles für euch. Ich bin der Weg in die Wahrheit und das Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht des Lebens. Ich bin die Tür. Ich bin der gute Hirte. Das hat Jesus ja ganz bewusst so gesagt. Ich bin alles für euch. So stellt sich Gott dem Mose vor, der es vielleicht zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so richtig begriffen hat bis ins Letzte. Aber wir dürfen es begreifen. In Jesus ist Gott uns noch näher gekommen, als damals Gott dem Mose nahe gekommen ist. Er ist alles für uns. Er ist alles, was wir brauchen. Wenn wir ihn haben, fehlt uns nichts. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das übersetzen manche, der Herr ist mein Hirte, mir fehlt nichts. Ja, mir fehlt nichts, wenn er mein Hirte ist, wenn er mit mir geht. Ich bin der, ich bin. Ich bin der, der dich aus deiner Kleinkariertheit, deiner ungeistlichen Depression herausführen will, aus deiner Mutlosigkeit, der dir ein neues Ziel gibt, der dir neue Freude gibt, einen Auftrag gibt, einen Sinn für dein Leben. Auch wenn du meinst, es ist alt geworden, du Mose mit deinen 80, ich habe noch Großes mit dir vor. Ich bin der, der etwas mit dir machen will. Nun kommst du darauf an, dass du deine Zweifel überwindest, dass du dich führen lässt, dass du mir dienst, mir gehorsam bist, dann wirst du es erleben und wirst hinterher, wenn du wieder an diesem Horeb stehst, rückblickend sagen, Gott ist mit mir gewesen. Das wünsche ich uns allen auch. Amen.
Amen. Betest du?
Ja. Herr, du hast mit uns sicher anderes vor als damals mit Mose, aber du hast etwas mit uns vor. Du möchtest uns täglich neu ausrüsten mit deiner Kraft. Du möchtest uns mit deiner Gegenwart beschenken. Du möchtest uns gebrauchen, dass wir an deinem Reich mitbauen dürfen, auch wenn es in bescheidenem Maß ist. Wir danken dir dafür. Bitte rede zu uns, lass deine Kraft in uns strömen, die wir selber nicht haben, damit etwas durch unser bescheidenes Werk geschieht, damit wir an deinem Reich mitbauen können und damit wir später im Rückblick sagen können, du hast es gut gemacht, du hast gesegnet, du hast Kraft gegeben, du hast gelingen lassen. Wir danken dir dafür, dass du uns das zusagst. Wir danken dir für das Beispiel des Mose. Hilf uns, so wie er, dir zu vertrauen und mit dir Umgang zu haben, wie er es hatte, wie mit einem Freund. Amen.